Mann, der seine Familie aus einem Land umgezogen hat. Einem Land, wo die Sonne immer scheint. Und er ist umgezogen und in diesem neuen Land hat er oft diese Frage gehört. Warum hast du das gemacht? Warum machst du, was du machst? Oder vielleicht für uns können wir diese Frage hören bezüglich Fußball. Es gibt einige in der Welt, die Fußball sehr genießen. Und am Freitagabend sind sie dabei, Fußball anzuschauen. Samstagnachmittag sind sie dabei, Fußball anzuschauen. Sonntagnachmittag sind sie auch dabei, Fußball anzuschauen. Und sie sind immer dabei und anderen fragen, warum machst du das? So viele Fußballspiele anzuschauen? Warum machst du das? Oder vielleicht ist das Formel 1? Oder als ich jünger war, war es für mich Surfen. Ich kann mich erinnern, im Februar, morgens früh, wenn wir nur 2 Grad sogar in Südkalifornien gehabt haben, dass alle meine engsten Freunde und ich, wir sind zum Strand gegangen. Und wir haben diese Anzüge angezogen und wir sind ins Wasser gegangen. Und sofort haben wir diese Kopfschmerzen gehabt, wenn man Eis zu schnell ist. Diese Kopfschmerzen haben wir gehabt beim Wasser. Und die anderen, sie fragen, warum machst du das? Warum geht ihr surfen, wenn das Wetter so kalt ist? Warum macht man solche Sachen? Weil diese Sachen ihm gut gefällt oder gefallen. Weil er diese Sachen liebt. Und einige werden auch diese Frage zu uns stellen, als Christen, als die, die glauben, zum Beispiel bei der Bekehrung. Wenn wir zuerst das Evangelium hören und wir umkehren und wir glauben, wenn jemand zum Glauben kommt, wenn er vom Bösen umkehrt und strebt nach Gott, einige fragen sich, warum machst du das? Warum hat er das gemacht? Oder vielleicht sehen wir diese Frage oder stellen wir diese Frage, wenn jemand entscheidet, bei der Bibelschule zu studieren. Und wir verstehen, dass diese Schüler viel Zeit investieren muss. Einen Freitag pro Monat, den ganzen Tag Samstag, viele Stunden durch die Woche die Bibel zu studieren. Und viele, die außerhalb der Gemeinde sind, fragen, warum macht man das? Oder denkt ihr an Verfolgung? Was noch intensiver ist, ist, was die Apostel in Apostelgeschichte 5 erlebt haben. Sie waren im Gefängnis wegen der Eifersucht der hohen Priester. Die Leiter haben mit einander geredet und haben einen Plan gemacht, was sie mit den Aposteln tun sollen. Und wir sehen diesen Plan in Apostelgeschichte 45. Und sie fürchten sich ihm, riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesus zu reden. Und entließen sie, Vers 41. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Und ich kann mir vorstellen, dass einige die Frage gestellt haben, warum machen sie das? Wie können sie nach den Schlägen voll Freude gingen. Warum tut man das? Weil sie für diesen leben. Oder besser ausgedrückt, weil sie für ihn leben. Nicht nur eine Sache, sondern eine Person. Und die Person ist Jesus selbst. Sie leben Jesus Willen. Und die Tatsache im Westen ist oft etwas anders. Und wir widerspiegeln nicht die Aposteln. Wir genießen das bequemliche Leben und wenn wir nicht achten, wenn wir nicht aufpassen, das Streben nach Bequemlichkeit oder Gemütlichkeit oder die Sachen, die wir im Welt genießen, diese Sachen, das, oder das Streben kann, unseren Dienst zu Gott, unseren Dienst in der Gemeinde ablenken, sogar sehr stören. Und wir haben aber nicht genügend Zeit hier auf der Erde, abgelenkt zu werden. Erinnert ihr euch, was Jakobus geschrieben hat in Kapitel 4, Vers 14? Was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Wir haben nicht so viel Zeit hier auf der Erde. Das Leben ist ganz schnell vorbei. Und in vielen Fällen müssen wir den Dienst nicht einschränken, sondern erweitern. Und die Schwierigkeiten des Dienstes, und ich verstehe, dass es schwer ist, mehr und mehr zu dienen. Ich verstehe, wie schwer es ist, die Gemeinde zu dienen, manchmal. Und die Schwierigkeiten des Dienstes und einfach die Schwierigkeiten des Lebens können uns verhindern, von diesem Auftrag, den wir in der Bibel haben. Wie können wir die Bedrängnisse des Lebens oder des Dienstes überwinden, damit wir in den Fußstapfen wandeln können von denen, die mit Freude gelitten haben? Nehmt eure Bibel raus und schaut mal an Kolosser 1, Vers 24 bis 29. In diesem Abschnitt heute, in diesem Text, werden wir vier Prinzipien sehen, die uns leiten, um die Schwierigkeiten des guten Dienstes zu überwinden. Wie können wir einen guten Dienst haben? Wie können wir das machen? Hier sind vier Prinzipien von der Bibel, die uns leiten, um die Schwierigkeiten des guten Dienstes zu überwinden. Und jetzt möchte ich Kolosser 1, Verse 24 bis 29 vorlesen. Die Bibel sagt: Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleidet, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnisse des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist, deren Diener bin ich geworden gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist. Das ist das Wort Gottes, voll ausreichen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihren wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Hier sehen wir wieder das ungewöhnliche Paar der Freude im Leiden. Wie kann das sein? Vielleicht wir finden das Paar komisch und wir möchten fragen, warum wird jemand das machen? Warum macht man das denn? Versteht ihr auch, dass Paulus nicht nur gesagt hat, dass er es erduldet oder dass er es erträgt? Es steht geschrieben hier im Text, dass er sich auf seine Leiden freut. Wenn der Text sagte, dass er sich auf die Segnungen des christlichen Lebens freut, dann verstehe ich ganz klar und deutlich. Hätte Paul gesagt, ich freue mich sehr, dass mein Leben in Christus so schön ist, so leicht ist, dann würde ich auch sagen, Amen. Das kann ich auch sagen. Aber wenn wir diesen Text lesen, wenn wir Kolosser 1, 24 lesen und so eine Wahrheit sehen, wie sollen wir jetzt reagieren? Was sollen wir denken, was sollen wir tun? Oft kommen wir zum Text mit der Voraussetzung, dass Erfolg im Leben bedeutet das Gegenteil vom Leid. Dass das Leben voll leicht sein soll und das leichte Leben Freude bringt. Ich habe das oft gedacht. Ich denke, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich alles richtig mache, dann wird mein Leben ganz leicht. Ich werde viel Geld aufs Konto haben. Ich werde alles in Ordnung zu Hause haben. Meine Kinder werden gehorchen. Meine Frau wird immer sehr nett. Und ich auch werde am nettesten zu Hause. Der perfekte Vater werde ich sein. So eine Voraussetzung haben unsere Väter im Glauben nicht gehabt. Sie haben etwas anderes gedacht. Und hier haben wir das erste Prinzip, das uns leitet, um die Schwierigkeiten des guten Dienstes zu überwinden. Wir müssen verstehen, dass wir leiden werden. Und es ist gut so. Versteht ihr, dass ihr leiden werdet? Und es ist gut so. Wir sollen nicht denken, wir sollen nicht die Idee haben, dass das Leben im Christus leicht sein soll, dass wir niemals leiden werden. Das ist nicht Wahrheit. Das kommt nicht aus der Bibel. Paulus hat hier ganz klar geschrieben, jetzt freue ich mich in meinem Leiden. Er hat nicht gesagt, ich freue mich in meinem leichten Leben. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden. Und schwere Zeiten sind nicht auf jeden Fall schlecht. Aber oft denken wir so. Oft denken wir, dass schwere Zeiten schlecht sind. Aber wenn wir die Bibel verstehen, dann werden wir auch sagen, dass schwere Zeiten nicht auf jeden Fall schlecht sind. Sie können auch gut sein. Schwere Zeiten können für uns gut sein. Zum Beispiel Jakobus 1, 2, eine Stelle, die wir gut kennen, nicht wahr? Was hat Jakobus geschrieben in Kapitel 1, Vers 2? Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn, und er meint nicht, dass vielleicht in der Zukunft etwas schwer zu uns kommen wird. Er meinte tatsächlich, etwas schwer kommt. Schwere Zeiten kommen zu uns. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewahrung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid. Und es ist auch an nichts mangelt. In Vers 3 hat Jakobus geschrieben, da. Nur zwei Buchstaben haben wir da, aber so wichtig für unser Verständnis. Wenn ihr in mancherlei Anfechtung geraten, da ihr weißt. Was wissen wir? Wir wissen, dass diese Anfechtungen, die schweren Zeiten, die wir haben, dass die Bewahrung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Wer von euch möchte eine schwache, kleine Glauben? Wir möchten immer mehr wachsen, nicht wahr? Wir möchten, dass unser Glauben vollkommen ist. Wie erreichen wir das Ziel? Jakobus hat gesagt, in Vers 4, dass standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid. Ja, das hört sich gut an. Ich möchte auch vollkommen sein. Wie erreiche ich das Goal, das Ziel? Englisch kommt raus auch. Wie erreichen wir das Ziel? Durch die schweren Zeiten, die Gott zu uns bringt. Und ihr hier in der Eckstein-Gemeinde, ihr habt so viel geschafft in so wenig Zeit. Und ich freue mich sehr, dass die Mitarbeiter hier so fleißig sind Aber ich kann mir auch vorstellen, dass durch Zeit, dass wir müde sein werden und dass wir versucht sind zu denken, wann hören wir auf? Am Anfang, besonders in einer neuen Gemeinde, denken wir, alles ist so neu, wir haben neue Beziehungen aufzubauen, wir haben neue Dienste anzufangen. Aber durch Zeit denken wir, wow, wie kann ich weitergehen? Und jetzt immer noch eine Veranstaltung in der Gemeinde, ich bin mir nicht sicher, dass ich weitergehen kann. Aber wenn wir verstehen, dass sogar wenn das Leben schwer ist, dann gibt in dieser Zeiten gibt Gott uns eine Gelegenheit zu wachsen. Paulus hat hier geschrieben, dass einige Bedrängnisse des Christus aufstehen, hier in Kolosser 1, 24. In welchem Sinn sind die Bedrängnisse des Christus noch da? Nicht in dem Sinn, die Bedrängnisse, die Jesus getragen hat, unsere Rettung zu kaufen. Das wissen wir, das glauben wir, nicht wahr? Wir haben Johannes 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Wir haben auch Hebräer Brief 7, 27. Jesus war anderes als die Priester im Alten Testament. Warum? Vers 27 von Hebräer 7. Der es nicht wie die hohe Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieses Letztere hat er ein für allemal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Und wir freuen uns sehr, dass Jesus alles bezahlt hat. Alles ist fertig, getilgt. Und wir stehen vor Gott sauber, rein. Nicht, weil wir leiden müssen, sondern weil Jesus für uns gelitten hat und fertig. Aber, was meinte dann Paulus hier in Kolosser 1, 24? Es gibt Bedrängnisse, die noch da sind, in dem Sinn, dass es gibt noch viel Arbeit, die Gemeinde zu erbauen. Das Wort, das Paulus benutzt hat, Phlipsis, das Wort war nicht benutzt, das Leid im Tod oder im Streben zu beschreiben. Das Wort beschreibt Leid im Leben, in Schwierigkeiten und Widerstand. Das war das Wort. Es hat nichts zu tun mit Tod oder mit dem Sterben, sondern mit das Leben und wie wir im Leben leiden. Das erdulden wir, nicht unsere Errettung zu kaufen, sondern die Gemeinde zu erbauen. Schwere Zeiten sind nicht nur gut in einem allgemeinen Sinn, die sind gut, weil Bedrängnisse zu ertragen bedeutet, dass wir Partnerschaft oder Gemeinschaft mit Jesus haben. Erinnert ihr euch an Philipper 3, 7? Eine Stelle, die mir sehr geliebt ist, Philipper 3, 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens und ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die, hier kommt diese wichtige Worte für uns, und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichformig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Wenn wir im Dienst leiden, wenn wir denken, dass zu dienen schwer ist, dann haben wir eine besondere Gelegenheit, Jesus kennenzulernen. Wir haben eine besondere Gelegenheit, Partnerschaft oder Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Und wenn wir Christus ähnlich sein möchten, dann werden wir auch im Leben leiden. Jesus hat viel gelitten. Ja, natürlich für unsere Errettung. Das hat er allein getan. Er hat auch zu Petrus aber in Matthäus 16:18 gesagt, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und was macht Jesus immer noch heute? Er baut seine Gemeinde. Jesus ist aber noch nicht fertig mit dieser Arbeit. Und das verstehen wir sehr gut hier in der Eckstein-Gemeinde, nicht wahr? Im Februar letztes Jahr, im Januar letztes Jahr, waren wir nicht hier. Die Eckstein-Gemeinde existiert nicht letztes Jahr. Aber hier sind wir. Jesus baut und er baut seine Gemeinde. Er sucht jetzt, Jesus sucht nach guten Dienern, die ihm helfen werden, die Gemeinde weiter zu bauen. Paulus hat gesagt, ja, ich mache das, Paulus gesagt hat. Freiwillig und mit Freude mache ich das, sogar wenn ich leide. Und ich möchte auch das Gleiche tun. Einige von euch werden versucht, nicht weiter zu gehen. Es ist so einfach im Leben, wenn wir gegen das Fleisch kämpfen, zu denken, oh, ich brauche ein bisschen mehr Ruhe, ich kann nicht weitergehen, mehr kann ich für die Gemeinde nicht tun, mehr kann ich für Gott nicht machen, ich bin fertig. Aber erinnert euch, dass ihr Gemeinschaft mit Jesus habt, wenn ihr leidet. Und wir müssen verstehen, dass wir leiden werden und es ist gut so. Vielleicht ihr denkt, das ist super für Paulus. Kommt schon. Er war wie ein Superapostel. Seine Arbeit war sehr himmlisch. Ich aber, ich bin nur ein Mensch auf der Erde. Muss ich auch schwere Arbeit für die Gemeinde tun? Muss ich das machen? Aber ich bin nur ein Mensch. Ich kann nicht mehr machen. Aber Paulus hat verstanden, dass er einen besonderen Auftrag bekommen hat. Er schreibt so in Verse 25 bis 27 hier in Kolosser 1. Er hat geschrieben, deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist. Das verstehen wir. Er hat einen besonderen Auftrag. Und er hat gesagt, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, dass jeder aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, Paulus hat einen besonderen Auftrag. Er war ein besonderer Diener. Er hat das Wort Gottes verkündigt. Er hat das Wort Gottes gepredigt. Er hat sogar das Wort Gottes von Gott gehört. Gott möchte, dass sein Wort rausgeht, weitergeht, durch die Welt geht. Und Paulus hat gesagt oder geschrieben hier am Ende des Verses 27, hier ist das Geheimnis. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott hat Paulus einen besonderen Auftrag gegeben, das Evangelium zu verkündigen, das Evangelium bekannt machen oder bekannt zu machen durch die ganze Welt. Er hat viele Gemeinden gegründet, er hat gepredigt. Ja, er hat einen besonderen Auftrag in seiner Zeit, das glauben wir. Aber Gott hat für die Gemeinde Diener und seine Heiligen eingesetzt, das Wort Gottes, das Evangelium, das Geheimnis Christus in euch bekannt zu machen. Gemäß der Haushalterschaft, hat Paulus gesagt. Natürlich hat Paulus eine große Verantwortung gehabt und er hat sie ernst genommen. Und versteht ihr aber, dass ihr einen Auftrag bekommen habt und das an dem Tag, der Bekehrung. Als wir zuerst geglaubt haben, haben wir auch einen Auftrag von Gott bekommen. Matthäus 4, 19. Jesus hat mit den Jungherren geredet und er hat gesagt, oder die Bibel sagt, er spricht zu ihnen, folgt mir nach. Und was kommt danach? Folgt mir nach, hat Jesus gesagt, und ich will euch zu Menschenfischern machen. An dem Tag der Bekehrung hat die Jungherren auch einen Auftrag bekommen. Der Auftrag ist nicht nur für Ältesten, nicht nur für Pastoren, nicht nur für Musikleiter. Wir alle haben einen Auftrag. Was sagt 1. Petrus 4,10? Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Jeder in der Gemeinde ist begabt, der Gemeinde zu dienen. Deshalb müssen wir das zweite Prinzip, das uns leitet, um die Schwierigkeiten des guten Dienstes zu überwinden, verstehen. Und das Prinzip, das zweite Prinzip ist, nehmt euren Auftrag ernst. Nehmt euren Auftrag ernst. Das ist, was Paulus getan hat. Er hat erwartet, dass das Leben schwer sein wird. Und dann er hat auch seinen Auftrag ernst genommen. Paulus war ein Diener, weil Gott ihn in dieser Stelle eingestellt hat. Und es ist klar in unserem Text, dass Haushalterschaft von Gott kommt. Gott ist derjenige, der sein Volk zum Dienst gerufen hat. Und Paulus war sicher des Anrufes Gottes. Wir sehen in Apostelgeschichte 26, 13, diese Geschichte, wo Paulus Jesus kennengelernt hat. Und Paulus teilt seine Geschichte. Er sagte in Apostelgeschichte 26, 13, da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, O König, von Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Als wir aber alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme zu mir reden und in hebräischer Sprache sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus hat die Stimme Jesus gehört. Und von diesem Punkt an war er ganz anders, weil er die Stimme Gottes gehört hat und gehorcht hat. Und Jesus hat uns, alle die hier im Saal sitzen, Jesus hat uns einen klaren Auftrag gegeben. Nicht etwas Charismatisches, sondern das geschriebene Wort Gottes. Matthäus 28, 18. Noch eine Stelle, die uns sehr bekannt ist. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jungherren alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt. Lasst uns das Wort uns erkennen. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Seht ihr, wie wichtig das Wort Gottes in eurem Auftrag ist? Jesus hat zu Paulus gesprochen. Paulus hat das Wort Gottes gehört und gehorcht. Und jetzt sehen wir von Jesus, dass wir einen Auftrag haben von Jesus. Und was ist der Auftrag? Wir hören den Auftrag im Wort Gottes und der Auftrag ist, das Wort Gottes weiterzugeben. Er hat gesagt, Jesus hat gesagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern aller Völker. Wie machen wir das? Was sollen wir tun, Jüngern zu machen? Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das Wort Gottes brauchen wir. Das ist, was Paulus in Kolosser 1, 25 gesagt hat. Dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Oder in Kolosser 1, 28. Wir sind noch nicht so weit im Text, aber schau mal an. 1. Kolosser 1, 28. Paulus hat geschrieben, ihn. Wer? Wen verkündigen wir? Jesus. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Wenn wir Jesus verkündigen, was verkündigen wir? Bilder? Fotos? Benutzen wir Snapchat? Oder die anderen Apps, die wir haben? Jesus zu verteilen oder das Evangelium zu verkündigen? Nein, wir sprechen, wir reden das Wort Gottes, das Geheimnis, das jetzt bekannt ist, das wir wissen. Paulus hat auch in Kolosser 3, 16 geschrieben, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistliche Liedern dem Herrn leiblich in eurem Herzen. Wenn wir das Wort Gottes im Herzen haben, dann können wir den Auftrag machen oder folgen dem Auftrag. Wir können machen, was Jesus möchte, wenn wir sein Wort im Herzen haben. Aber wir müssen unseren Auftrag ernst nehmen, das Wort weiterzugeben. Und wir haben auch Hebräerbrief 3, 13. Diese Stelle sagt, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Wir müssen einander ermahnen. Was benutzen wir, einander zu ermahnen? Natürlich benutzen wir die Bibel. Wir sprechen die Worte Gottes zueinander, damit wir Gnade bekommen, damit wir erbaut sind. Und wir müssen unseren Auftrag ernst nehmen. Und wenn wir sehen, dass der Dienst schwer ist und wir denken, ach, ich kann nicht weitergehen, dann schau nicht an sich selbst, sondern an Jesus und sein Wort. Und dann werden wir unseren Auftrag ernst nehmen. Und wenn wir den Auftrag ernst nehmen und wir sehen, was Jesus gesagt hat, wir verstehen, was Jesus gesagt hat, dann werden wir das dritte Prinzip sehen. Das dritte Prinzip, das uns leitet, um die Schwierigkeiten des guten Dienstes zu überwinden, ist: Verkündigt ihr völlig das Wort Gottes. Verkündigt ihr völlig das Wort Gottes. Wir möchten das Wort Gottes weitergeben. Und wir müssen das voll machen. In Vers 25 von Kolosser 1 hat Paulus gesagt oder geschrieben hier, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Wir lehren das Wort Gottes. Wir leben auch das Wort Gottes. Wir möchten die Bibel studieren. Wir möchten verstehen, was tatsächlich drin ist. Warum machen wir das? Weil der Auftrag, den wir haben, ist, das Wort Gottes weiterzugeben. Natürlich haben wir super Ideen hier als Menschen auf der Erde. Aber unsere Ideen sind nicht am hilfreichsten. Nur das Wort Gottes. Und wenn wir denken, dass im Dienst, dass wir immer wieder mehr neue Ideen haben müssen, dann werden wir in der Zukunft enttäuscht sein. Aber wenn wir Gottes Wort benutzen im Dienst und völlig benutzen, dann werden wir Ermutigung von Gott bekommen. Wir werden Gnade von Gott bekommen. Und ich möchte, ich möchte betonen, wie wichtig es ist, das Wort Gottes weiterzugeben. Das Weitergeben bedeutet nicht nur das Predigen aber auch Seelsorge und Jüngerschaft. Und wir glauben, dass jeden Dienst in der Gemeinde wichtig ist. Und ihr habt das hier in der Eckstein-Gemeinde sehr, sehr gut gemacht. Wir haben viele Dienste, wir machen vieles sehr schön hier in der Gemeinde. Jeden Dienst oder jeder Dienst ist wichtig für die Gemeinde. Aber wenn wir die Bibel studieren, wenn wir verstehen, was Jesus wichtig ist, dann werden wir auch verstehen, wie wichtig das Wort Gottes ist und mit dem Wort zu dienen. Und ich meine nicht, dass wir alle Prediger sein sollen. Ich möchte nicht sagen, dass wir alle super Seelsorger sein müssen. Aber ich möchte betonen, dass egal, ob wir alt im Glauben sind, ob wir sehr reif sind oder ob wir neu im christlichen Leben sind, dann werden wir oder sollen wir das Wort Gottes weitergeben. Wir glauben, dass jede geistliche Gabe, die Gott gibt, ist für das Erbauen der Gemeinde. Das glauben wir, wenn wir mit den Händen arbeiten. Das ist sehr schön und sehr hilfreich. Ich möchte aber betonen, dass das Ausgeben des Wortes sehr wichtig ist. Der Auftrag von Jesus ist, dass wir in der Jüngerschaft anderen lehren, alles zu halten, was Jesus befohlen hat. Ich weiß, dass es viel Arbeit ist. Wenn wir sagen, dass wir nicht nur mit den Händen arbeiten sollen, sondern dass wir alle in der Gemeinde das Wort Gottes weitergeben sollen, das ist viel Arbeit, weil wir zuerst die Bibel, das Wort Gottes, kennen müssen. Ich muss verstehen, was Gott geschrieben hat, damit ich anderen in der Gemeinde ermahnen und ermutigen können. Aber das ist der Auftrag von Gott, dass wir nicht nur die Prediger oder der Musikleiter, sondern alle in der Gemeinde einander ermahnen und ermutigen mit dem Wort. Und ich weiß, dass wir uns vorbereiten müssen, diesen Auftrag zu machen. Ich weiß, dass wir die Bibel sehr gut verstehen müssen, sie zu lehren. Aber dieser Auftrag von Gott, das Wort zu kennen, das Wort weiterzugeben, ist sehr, sehr wichtig. Es kann sein, dass wir nicht weiter im Dienst gehen möchten, weil wir zu beschäftigt mit anderen Sachen sind. Wenn Gott als Hauptziel hat, dass wir, Kolosser 3,16, das Wort Christus im Herzen haben, wenn das Hauptziel oder eine von den Hauptzielen Gottes ist, dass wir das Wort im Herzen haben und das Wort geben zu anderen, aber wir machen das nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wir schnell müde sein werden und dass wir sagen, ich kann nicht weitergehen. Weil vielleicht sind wir zu beschäftigt mit anderen Sachen und nicht mit den Sachen oder mit dem Auftrag, der sehr wichtig ist. Wenn wir aber uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann investieren wir in etwas Ewiges. Ich meine nicht, dass die anderen Dienste in der Gemeinde nicht für ewige Wert haben. Ich meine aber, dass wenn wir mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann werden wir investieren in etwas Ewiges. Das ist, was wir in Kolosser 1, 25 bis 27 sehen. Besonders in Vers 26 hat Paulus geschrieben, das Geheimnis ist, was er verkündigt. Das Geheimnis. Was ist das Geheimnis? Am Ende des Verses 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Hätten wir nicht das Wort Gottes gehört, dann werden wir keine Hoffnung haben. Wir haben keine Gelegenheit, einfach hier auf dem Spree anzuschauen und das Evangelium zu entdecken. Es gibt keine Chance, dass wir in der Schweiz oder in die Schweiz fahren können und dort irgendwie vom Bergen das Evangelium verstehen. Natürlich von der allgemeine Offenbarung verstehen wir, dass Gott herrlich ist. Verstehen wir, dass Gott da ist. Verstehen wir, dass Gott alles geschaffen hat. Aber wir werden das Evangelium nicht entdecken von der Schöpfung. Nur in der Bibel sehen wir oder lernen wir oder entdecken wir das Geheimnis. Was ist das Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben aber die größte Hoffnung der Welt. Und es ist sehr ermutigend zu sehen, wie Gott Menschen durch seinem Wort rettet und sich verändert. Wie sehen wir diese Ergebnisse aber? Natürlich sind alle Dienste in der Gemeinde hilfreich. Aber wenn wir alle teilnehmen im Dienst des Wortes, dann können wir auch sehen diese großen und wunderbaren Ergebnisse. Und ich meine nicht, dass wir alle die Predigerausbildung von EBTC machen müssen. Ich verstehe, dass die Ausbildung nur für Männer ist. Aber alle Mitglieder in der Gemeinde, alle Besucher in der Gemeinde, wir alle eine Gelegenheit haben, das Wort Gottes weiterzugeben, sogar wenn es ganz klein ist. Ich habe schon in einer anderen Predigt gesagt, von Hebräerbrief 5, 11 bis 6, 3. Gott erwartet, dass wir alle Lehrer sind. Gott gibt uns sein Wort und wir sind verantwortlich, sein Wort weiterzugeben. Und man kann sagen, aber ich habe keine Position in der Gemeinde. Wie kann ich das Wort weitergeben? Ich predige nicht. Ich bin nicht begabt zu lehren. Wie kann ich lehren? Und dann in der Predigt habe ich auch gesagt, dass wir alle Gelegenheit haben, das Wort Gottes weiterzugeben. Ich habe gefragt, bist du ein Ehemann? Alle Ehemänner haben eine Gelegenheit, das Wort Gottes zu lehren zu Hause mit den Frauen. Sie haben eine Gelegenheit zu sagen, hier Schatz, hier ist, was die Bibel gesagt hat. Lasst uns lesen, lasst uns lernen und lasst uns gehorchen. Er hat, sogar wenn er nicht begabt ist zu lehren, im Publikum, im Saal, wo er vor anderen steht und predigt, er kann zu Hause das machen. Junge Leute sagen, ach, aber ich bin jung, wie kann ich das Wort Gottes weitergeben? Dann sage ich, habt ihr Freunde? Natürlich habt ihr Freunde und wir können mit den Freunden das Wort Gottes weiter oder durch das Wort Gottes sprechen. Und es kann sehr klein sein. Nur ein paar Verse, vielleicht ein Vers, das wichtig ist. Römerbrief 5,8 kommt im Spiel oft. Wenn wir nicht so wohl fühlen, wenn uns nicht so gut geht, dann können wir mit diesem Text einander ermutigen, dass Jesus, dass Gott tatsächlich seine Liebe für uns gezeigt hat, dass weil wir noch Sünder waren, ist Jesus für uns gestorben. Ein Vers, der nicht so schwer auswendig zu lernen ist, aber wie viel Ermutigung können wir einander geben durch so einen Vers? Habt ihr Freunde? Dann haben wir eine Gelegenheit, das Wort Gottes weiterzugeben. Bist du eine Ehefrau? Dann hast du auch eine Gelegenheit, den Ehemann zu ermahnen, ermutigen mit dem Wort. Hast du Kinder? Dann hast du eine große, sehr große Verantwortung, das Wort Gottes weiterzugeben. Und ich würde sagen, halt das Wort Gottes nicht zu dir selbst. Sei frech, gib das Wort weiter. Das ist ein Vorbild, das wir von Paulus haben in Apostelgeschichte 20, Vers 18. Diese Stelle sagt, und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich von ersten Tag an, als ich Asien betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerführen durch die Nachstellungen der Juden. Und in Vers 20 sehen wir etwas sehr wichtig. Vers 20 von Apostelgeschichte 20. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Paulus hat nicht das Wort Gottes für ihn selbst gehalten. Er war frech, er war bereit, das Wort weiterzugeben. Öffentlich, im Publikum, auch in Häusern hat er das gemacht. Sei nicht abgelenkt vom Dienst, weil Christus und sein Wort nicht im Zentrum sind. Für uns müssen wir immer daran denken, wie kann ich das Wort Gottes weitergeben? Dann vielleicht sagen wir, ja, aber solche Kraft habe ich nicht. Diese Prinzipien sind sehr schön. Ja, natürlich möchte ich das Wort Gottes weitergeben. Natürlich möchte ich sogar nur mit meinen Freunden das Wort Gottes weitergeben, aber ich bin schwach. Ich kann das nicht schaffen. Wie kann ich das Wort Gottes weitergeben? Schau mal an Kolosser 1, 28 bis 29. Paulus hat geschrieben, ihn verkündigen wir. Das ist Jesus, das Wort Gottes. Jesus verkündigen wir das Evangelium, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Ein großer Auftrag. Aber schau mal an Vers 29. Dafür arbeite ich und ringe ich auch gemäß meiner wirksamen Kraft, hat Paulus geschrieben. Ist das, was eure Bibeln sagen? Seht ihr das in der Bibel? Mit meiner Kraft, hat er gesagt? Natürlich nicht. Das ist nicht, was aufgeschrieben ist. Die Bibel sagt, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ich verstehe, dass wenn wir leiden, dass wenn der Dienst schwer ist, wenn wir denken, dass wir nicht weitergehen können, unseren Dienst für Gott zu machen, dann brauchen wir Kraft, nicht von uns selbst, sondern von Gott. Und das vierte Prinzip, das uns leitet, um die Schwierigkeiten des guten Dienstes zu überwinden, ist, seid ihr eure Abhängigkeit von Gott bewusst. Wir müssen wissen, wir müssen verstehen, dass wir abhängig von Gott sind. Und das sagen wir hier, oder das sehen wir hier in der Text. Die Kraft ist in Christus, nicht in uns selbst. Paulus hat das auch gesagt in 2. Korinther 4, Vers 5. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist und selbst aber als eure Knechte um Jesus willen. Und dann in 2. Korinther 3, 3 hat er geschrieben, es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst aufgefertigt, geschrieben nicht mit Tinten, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Vers 4. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig waren, sondern dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Deshalb suchen wir nach der Kraft, die wir brauchen, nicht in uns selbst, sondern von Gott. Gott ist derjenige, der uns tüchtig macht. 1. Petrus 5,5 hat Petrus geschrieben, denn Gott widersteht den Hochmutigen, den Demütigen aber gibt der Gnade. Und Gnade brauchen wir, den Dienst zu machen, das Ziel zu erreichen, das Wort Gottes zu verkündigen. Wir brauchen Gnade, wir brauchen Kraft von Gott. Und wir bekommen die Gnade und die Kraft, die wir brauchen, nicht, wenn wir hochmütig sind, sondern wenn wir demütig sind. Und was für Gelegenheiten haben wir, demütig zu sein, oder Demut zu lernen, sondern besonders die Gelegenheiten zu leiden. Dann vertrauen wir Gott, dann haben wir eine Gelegenheit, eine Gemeinschaft oder eine Partnerschaft mit Jesus zu haben. Und dann werden wir sehen, wie Gott arbeitet, wie Gott wird. Wir sagen auch, dass wenn wir Jesus verkündigen, wenn wir das Wort Gottes verkündigen, dann vertrauen wir Gott und nicht uns selbst. Deshalb beten wir um eine Weisheit, die nicht von uns kommt, sondern von Gott. Paulus hat geschrieben, ihn verkündigen wir haben schon viel gesagt, aber Jakobus 3, 13 bis 17 ist eine Stelle, die uns sehr hilfreich ist. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitter Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sondern friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. So eine Weisheit mögen wir haben im Dienst. Aber wir müssen unsere Abhängigkeit von Gott wissen. Wir müssen verstehen, dass wir total abhängig von Gott sind und jeden Tag zu ihm kommen und sagen, Gott, ich bin abhängig von dir. Sei mit mir heute, gib mir die Gnade und die Kraft, die ich brauche, den Dienst in der Gemeinde gut zu machen. Heute haben wir 4 Prinzipien von Kolosser 1, 24 bis 29 gesehen. Versteht ihr, dass ihr leiden werdet, und es ist gut so. Nehmt euren Auftrag ernst. Verkündigt ihr völlig das Wort Gottes, das heißt Christus, und seid ihr eurer Abhängigkeit von Gott bewusst. Wenn wir diese Prinzipien nicht nur als Worte, die wir hier gehört haben, sondern wenn wir diese Worte von der Bibel uns erinnern im Dienst, dann werden wir Gnade von Gott bekommen, den Dienst zu machen, sogar wenn der Dienst schwer ist. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für die Kraft, die du uns gibst. Und nicht nur Kraft im Leben, etwas schön zu machen, aber die Kraft, dir zu dienen. Wir möchten dir auch danken für das Wort, das du uns gegeben hast, dass wir nicht nur eine Geschichte haben, dass wir nicht nur ein schönes Buch haben, sondern dass wir das Evangelium haben. Und im Evangelium sehen wir die Herrlichkeit Jesus, wir sehen deine Herrlichkeit und wir freuen uns sehr, dass du uns das Licht gegeben hast. Und du hast uns lebendig gemacht, damit wir diese Worte in der Bibel verstehen können. Und wenn wir diese Worte verstehen, dass wir diese Worte anwenden können, damit wir eine Partnerschaft, eine Gemeinschaft mit dir haben, dass wir dich kennenlernen können und dass wir mit unserem Leben verherrlichen können. Und das möchten wir machen. Hilf uns, das Ziel zu erreichen. Wir verstehen, dass das Leben so schnell vorbei ist. Hilf uns heute und morgen daran zu arbeiten und dich besser kennenzulernen. Amen.